Thomas, danke für das Bild vom Stilfser Joch. Ich bin es auch schon gefahren vor 2 Jahren mit dem Fahrrad. Mache ich, glaube ich, so nie wieder, zumindest nicht, wenn andere Auto- und Motorradfahrer da unterwegs sind. In einer Rechtskurve kam ein Moped, also du hast ja im Rennrad hast du einen schmalen Lenker. Und ein Moped war zwar, das Moped war weit von mir weg, der Helm ging aber hier vorbei. Da habe ich gedacht, Leute, ihr seid ein bisschen crazy. Da kannst du schon einiges erleben. Weiter oben konnte ich dann mal rechts runter gucken, so ein paar Serpentinen und habe gesehen, da ist ein 911er, ein Porsche, der blinkt rechts, damit die Motorräder hinter ihm vorbeifahren können. Oh, dann hatte ich das wieder aus dem Blick verloren. Ein paar Serpentinen später überholt mich dieser Porsche mit einem Affenzahn, hinter ihm 5 Motorräder, auch im Affenzahn, das zweite davon ist Schopper. Also wer Moped fahren kann, der kann echt viel. Und Motorradfahren ist einfach eine wundervolle Leidenschaft. Ihr habt eben ein Filmchen mit ein paar Eindrücken von Sardinien gesehen. Ich war das erste Mal auf Sardinien, eine wundervolle Insel. Du fährst vormittags im Hochgebirge, schroffes Gelände und am Nachmittag bringst du deinen Cappuccino oder du isst dein Eis in der Strandbar. Einfach wunderschön. Und viele, viele Kurven, da kannst du richtig genießen. Eben kam ja schon mal auch kurz das Stichwort genießen. Genießen darf, finde ich, für sich selber stehen. Wir brauchen das nicht mit irgendwelchen vielleicht negativen Assoziationen. Genießen bis zum Abwinken, genießen bis der Arzt kommt oder sowas. Brauchen wir gar nicht machen. Ich glaube, genießen darf für sich selber stehen. Sardinien ist Genuss pur. Und viele andere Gegenden und Strecken sind das auch. Aber das habe ich auf Sardinien irgendwie in besonderer Weise erlebt. Das ist immer wieder auch ein bisschen tückisch. Der Asphalt wechselt gerne mal. Hier haben wir relativ häufig recht gleichbleibenden Asphalt. Auch hier wechselt mal der Asphalt ein bisschen. In Sardinien habe ich das erlebt, dass es sehr häufig so ist. Und das ist zumindest mal mental anstrengend und herausfordernd, weil du überlegst schon einen Augenblick, hat das jetzt nach der Kante genauso viel Grip, genauso viel Halt wie der Belag, auf dem ich jetzt gerade fahre. Und dann, das erleben wir hier aber auch immer wieder mal, wenn irgendwie ein Gewitter runtergegangen ist, dann, Norbert, du bist das auch gefahren, da hatten wir mal eine Kurve, da hat ein Regenschauer 1-2 Tage vorher ordentlich viel Sand auf die Straße gespült. Das war echt nicht ohne. Da hast du mal kurz die Notwendigkeit, die Bremse ordentlich zu betätigen, und das vielleicht noch in Schräglage, da musst du echt sauber auch mit umgehen. Das ist herausfordernd. Und damit will ich schon gleich am Anfang der Predigt deutlich machen, wenn wir hier über Highway to Heaven reden, ist das nicht nur so einfach wie Eisschlecken, sondern da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Und warum? Das erzählt uns der Predigttext. Der steht im Neuen Testament im Philipperbrief, Kapitel 2. Ihr könnt mitlesen, ihr könnt aber auch einfach nur zuhören. Liebe Freunde, schreibt Paulus, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Soweit erstmal Paulus. Den Himmel zu erleben ist auch, das entdecke ich in diesem Bibeltext, herausfordernd. Es steckt viel Arbeit drin. Highway to Heaven, das ist ein ziemliches Märchen. Gleichzeitig ist es aber auch nur ein Stück weit ein Märchen. Und was ich mit ein Stück weit meine, das erkläre ich gleich noch an zwei Stellen. Herausfordernd. Manche erinnern sich vielleicht an die Zeit, es müsste so zweite Hälfte 80er, vielleicht noch in die 90er hinein gewesen sein. Da gab es ganz, ganz viele Aufkleber, vor allem auf Autos, die christliche Botschaften enthielten. Zum Beispiel, Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Ein anderer Aufkleber lautete zumindest in etwa so, ein Besuch in der Kirche macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie ein Besuch bei McDonald's dich zu einem Hamburger macht. Hast du eine Idee, worauf ich gerade hinaus will? Den Himmel erleben. Oder wir sind ja hier in der christlichen Kirche, in einem anderen Wort deshalb gesprochen, Christ zu sein, das ist eine ganz seriöse Angelegenheit. Das ist wie dein Berufsleben. Wenn du dein Berufsleben nicht seriös lebst, schmeißt dein Chef dich raus. Ich finde zu Recht. Das ist genauso seriös, Christsein ist genauso seriös wie Familienleben. Ob du jetzt verheiratet bist, verliebt, verlobt, ob du Kinder hast, ob du noch als Kind oder Jugendlicher zu Hause wohnst bei den Eltern, all diese Beziehungen, sind seriöse Angelegenheiten. Das heißt, da geht es darum, dass wir da auch ein bisschen Schmackes reinlegen und nicht einfach nur alles so, naja, und mal gucken, was morgen passiert. Auch wenn du ein Ehrenamt ausübst, zum Beispiel Kirchenmusik machst, oder ob du Trainer in einem Sportverein bist, egal ob für Erwachsene oder Kinder. Auch das sind seriöse Angelegenheiten. Und genauso ist es auch mit dem Motorradfahren. Natürlich wissen wir, und wenn ich gelegentlich in den Spiegel gucke, dann weiß ich auch selber, okay Jörg, das war jetzt echt nicht ganz seriös, wie du gefahren bist. Und wir erleben es auch um uns herum, dass manche Motorradfahrer die Landstraße da draußen mit der Rennstrecke verwechseln oder Ähnliches. Das gibt's alles, keine Frage. Gibt es auch unter Fahrradfahrern, unter Autofahrern und auch in ganz anderen Lebensbereichen. Aber das sind alles letztlich seriöse Angelegenheiten, weil wir nie für uns alleine leben. Ich lebe nicht für mich alleine. Ich bin eingebunden in eine Gesellschaft, egal ob ich das cool finde oder nicht. Und deshalb ist von mir auch da Seriosität gefordert. Und das betrifft auch das Leben mit Gott, das Christsein, den Himmel erleben, den Way to Heaven, den Weg zum Himmel. Das ist eine seriöse Angelegenheit, also nimm das bitte ernst. Oh, die Animationen sind leider raus. Die funktionieren nicht. Könnt ihr sie von hinten aufrufen? Nee, dann hat es mal wieder Probleme mit PowerPoint von zu Hause nach PowerPoint unterwegs gegeben. Ei doch, nur die erste. Danke, geht doch. Super. Ihr müsst noch mehr darauf achten. Das ist eine seriöse Angelegenheit, auf etwas zu achten, damit irgendetwas anderes gelingt. Erstmal, worauf sollen wir noch mehr achten? Was sagt Paulus da? Dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Im Himmel zu leben, im Reich des Himmels zu leben, mit Gott zu leben, Christ zu sein, ist kein Versteckspielen. Ich bin vielen Menschen begegnet, die gesagt haben, Glaube ist eine Privatsache. Glaube ist eine Privatsache in einem einzigen Augenblick. Nämlich in dem Augenblick, wo du dich entscheidest, zu glauben oder es nicht zu tun. Da ist es Privatsache, weil es deine persönliche Entscheidung ist. Danach ist das eine öffentliche Geschichte, weil Gott ist öffentlich. Er ist überall präsent, er ist überall da. Und ob du jetzt Kirchenglocken, die vielleicht in deinem Nachbarhaus, sag ich mal, jeden Tag zigfach läuten, ob du die jetzt toll findest oder nicht, oder ob du regelmäßig beispielsweise in den Gottesdienst gehst oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Das ist alles da. Gott ist Teil dieser Welt. Und damit bist du Teil dieser Welt und öffentlich, wenn du dich entscheidest, mit Gott zu leben, den Weg in den Himmel zu gehen, ihn anzutreten und dort anzukommen. Dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird, darauf müssen wir noch mehr achten. Das wird nur da hinten nicht angezeigt, merke ich. Danke, der Kontrollmonitor, der gibt die nicht raus. Und warum, sagt das Paulus, müssen wir noch mehr darauf achten, weil er selber weg ist, der große Anleiter ist weg. Es ist so furchtbar einfach, einem charismatischen Leiter zu folgen. Weißt du, du stehst da, du sitzt da, du guckst ihm auf die Finger, du fängst an, das nachzumachen, dann bist du erfolgreich damit. Und wenn irgendwas vielleicht mal daneben geht, dann sagt der Leiter, noch ein bisschen mehr nach links. Und dann passt das wieder und du machst das. Das ist total einfach. Und jetzt ist der große charismatische Leiter aber weg. Und die Gemeinde in Philippi und letztlich auch wir heute sind in Eigenverantwortung gestellt. Abschauen, nachmachen, erfolgreich sein und das Genießen, also Party feiern, ja, natürlich. Aber wir müssen heute als Erwachsene, als Selbstständige eine Menge dafür investieren. Erwachsensein ist schwerer, als einfach einem charismatischen Leiter hinterherzulaufen. Das ist viel schwerer, viel aufwendiger. Das kostet was. Ich vermute mal, die meisten von euch leben nicht mehr bei ihren Eltern, sondern irgendwie in einem Eigenheim. Also auch wenn es gemietet ist am Ende. Aber du lebst in einem Reich, nenne ich das mal, das du dir selber geschaffen hast. Und viele, die beispielsweise gekauft oder auch gebaut haben, die haben eine Menge Geld dafür investiert und müssen nach wie vor heute einen 40- oder auch mehr Stunden-Job beispielsweise jeden Tag die Woche ausüben, damit sie das bezahlen können. Als Teenager hast du zu Hause bei deinen Eltern vielleicht einmal die Woche Rasen mähen müssen. Merkst du einen Unterschied? Erwachsen sein, eigenverantwortlich handeln, da musst du die Ärmel hochkrempeln. Das ist echt was ein ganz anderes. Und das betrifft den Glauben ganz genauso. Deshalb müsst ihr noch mehr darauf achten, weil ich bin halt eben nicht mehr jeden Tag da, um euch dann auch notfalls mal noch ein bisschen Hilfe zu geben. Ihr seid jetzt selbstständig. Und das, was ich gerade erzählt habe, das ist der erste Teil des Stück weit, nämlich der Highway to Heaven ist ein totales Märchen. Wörtlich steht hier in Vers 12 am Ende, deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Wörtlich heißt es, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Es geht nicht darum, dass ich zittere wie Espenlaub, dass mir die Zähne klappen, wenn ich vielleicht mit Gott irgendwie zusammenkomme oder auch nicht, wenn ich übersetze es mal, vielleicht zu meinem Chef gehen muss. Aber es geht darum, hier deutlich anzuerkennen, dass Gott eine Respektsperson ist. Und zwar die absolute Respektsperson. Darum geht es. Das anzuerkennen, das zu leben. Allerdings geht das leicht verloren. Es wird auch in dieser Welt ständig hinterfragt. Ich frage dich mal was. Wie steht's denn bei dir? Ganz persönlich. Wie steht's denn in deinem Arbeitsumfeld? Wie steht's denn vielleicht auch in deiner Kirche oder Gemeinde? Egal, ob die jetzt hier ist oder woanders. Wie steht's denn in deinem Familienkontext? Wie steht's denn in deiner Nachbarschaft oder in deinem Sport- oder Musikverein mit solchen Dingen wie Wahrheit? Wie steht's denn mit Aufrichtigkeit? Wie steht's denn mit Integrität und manchem anderen? Warum sind das Themen, die in den Medien, egal ob jetzt im Fernsehen oder auch in den sozialen Medien, diskutiert werden, weil wir sie in dieser Welt viel zu wenig leben? Wir reden drüber und viele wissen, es müsste anders sein, damit es besser ist. Und gehen möglicherweise doch wieder nach Hause und machen dasselbe wie bisher und tun es alle nicht. Und das geschieht auch Gott gegenüber. Unser Heil mit Furcht und Zittern, also in der Ernsthaftigkeit und Seriosität behandeln, das tun wir nicht. Ich sitze da auf meinem Bock, bretter über den Highway ganz entspannt und ach, es ist Weihnachten, da fahre ich mal wieder in die Kirche. Da ist der Gottesdienst zu Ende, dann fahre ich wieder zurück und naja, die Weihnachtsfeier mit der Familie, die hat halt immer so ein bisschen Streit. Naja, gut, ich lasse es über mich ergehen. Silvester, da feiern wir wieder eine große Party, gibt's wieder Sause. Im Januar stirbt der Onkel, ja, da bin ich mal wieder beim Friedhof halt zur Beerdigung und da gibt's auch ein Vater Unser, okay, das ist schön. Im Mai wird die Nichte konfirmiert, da fahre ich natürlich auch wieder in die Kirche. So, nein, das ist nicht seriöses geistliches Leben. Den Himmel erfahren ist eine seriöse Angelegenheit, die viel Kampf erfordert, die viel Arbeit erfordert, die vor allem in meinem Innern stattfindet, weil hier so irgendwo zwischen oder in Kopf und Herz geschieht die permanente Auseinandersetzung. Will ich das oder will ich das nicht? Nehme ich das an oder nehme ich das nicht an? Ist es gut oder ist es nicht gut? Und was sagen meine Kumpels, meine Biker-Kumpels darüber? Beispielsweise. Oder die Arbeitskollegen. Wem schreibt Paulus das eigentlich hier? Das ist eine kleine Steigerung. Er schreibt das Christen. Er schreibt das einer Gemeinde. Er schreibt es Insidern. Einige von euch kenne ich hier und wir haben ja ein bisschen was auch schon gehört, zum Beispiel von Thomas. Zu einigen könnte ich sagen, er schreibt es Leuten wie dir. Bei vielen hier weiß ich ja gar nicht, wo sie stehen auf ihrem Weg zum Himmel. Deshalb mag ich nur sagen, Paulus schreibt es jemandem wie mir, der ganz seriös und ernsthaft versucht, Glauben zu leben. Und der ganz seriös versucht, das, was wir eben schon gesungen haben, nur aus Jesus ganz vorne zuerst sowas zu leben. Und wisst ihr, ich habe daran zu knabbern und dann, damit predige ich mir auch selbst, Jörg, bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Und du kannst jetzt mal in diesen Satz deinen Namen einfügen. Ein Besuch in der Kirche macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie ein Besuch bei McDonald's dich zu einem Hamburger macht. Glauben wir ernsthaft, die 10 Gebote gut zu finden, reicht aus? Ich treffe auf Leute, die propagieren in dieser Richtung gerne. Das ist so. Das ist dann auch eine Entscheidung, die ist okay. Ich möchte dir jetzt den zweiten Aspekt von ein Stück weit Märchen vermitteln und das ist Highway to Heaven ist kein Märchen. Es ist echt. Warum ist es echt? Weil der Himmel nur ein einziges Gebet weit entfernt ist. Du musst nicht nach Santiago de Compostela oder sonst irgendwohin pilgern. Du musst nicht erst 1700 Nachweise erbringen, dass du irgendwie Almosen gegeben, gespendet, sonst was hast. Du musst nicht zig Verträge unterschreiben mit Kirchen und sonstigen Institutionen und was auch immer, ob du Verträge nun prüfst oder auch nicht. Du musst nicht alle Menschen zuerst um Vergebung bitten, denen du mal auf die Füße getreten bist, bis du dieses Gebet sprechen kannst. Das ist alles nicht nötig. Der Himmel ist ein einziges Gebet weit entfernt. Ganz ehrlich, was kostet uns Motorradfahrer das denn, auf Tour unterm Helm zu beten. Unterm Helm ist ein wunderschöner Gebetsraum. Was ist der Inhalt dieses Gebetes? Das ist der Wunsch, ihm zu gehorchen. Das ist der Wunsch, Gott zu gehorchen. Das ist der Inhalt dieses Gebetes, den Himmel zu erfahren. Und das gilt gleichermaßen für Christen, also die sich schon irgendwann mal entschieden haben, so ein Gebet zu sprechen und diesen Weg anzutreten, und genauso für Nichtchristen. Warum gilt das zunächst mal für beide gleich? Weil wir eine dunkle Welt voller verdorbener und verirrter Menschen sind. Ich sage hier erstmal sehr bewusst nicht, wir leben in einer. Wir sind es. Ich möchte euch aus dem Philipperbrief ein klein bisschen rübernehmen in einen anderen Brief, nämlich an die Gemeinde in Rom, den auch Paulus geschrieben hat. Und da beschreibt Paulus die menschliche Sicht auf Gott. In Kapitel 1, Vers 20 schreibt er: Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Können wir Gott in der Schöpfung entdecken? In Wald und Wiese und Feld? Und auch in dem, was Menschen aus dem, was Gott ihnen gegeben hat, machen, wie wundervolle Motorräder beispielsweise? Und hier sind auch einige, die haben andere Hobbys und Leidenschaften. Was ist deine? Kannst du darin entdecken, im Fahrradfahren zum Beispiel, kannst du darin entdecken, dass es Gott gibt? Paulus sagt, das ist möglich. Und warum tun wir es nicht? Weil wir uns nicht damit auseinandersetzen. Weil wir irgendwann vielleicht auch entschieden haben, das geht ja per se nicht. Wenn ich Gott entdecken will, dann geht das nur vielleicht in der Kirche. Und da die Kirche ja oftmals irgendwie doof ist, naja, geht das nicht. Doch Paulus sagt, es geht. Wir machen es aber nicht. In den nächsten Versen in Kapitel 1 im Römerbrief beschreibt er dann Götzendienst, und zwar in vielfältiger Weise, zum Beispiel sich wirklich hier Bilder schnitzen und die anbeten, irgendwelche Figuren, Natursachen, Tiere, was auch immer, bis hin zu sexuellen Praktiken. Götzendienst. Und danach, in Vers 29 und den nächsten, da zählt Paulus typisches menschliches Verhalten auf. Und ich habe nur einige Schlagworte daraus gegriffen, die lese ich euch mal kurz vor. Wie leben Menschen? Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit. Unverschämt, stolz, großspurig, ungehorsam, lieblos, unbarmherzig. Sind das nicht Dinge, und das ist nur ein Teil des Kataloges, der da steht, sind das nicht Dinge, die wir ganz oft auch in unserer Welt entdecken? Weißt du, wenn du diesen Katalog auf dich überprüfst, dann glaube ich dir, und ich würde dasselbe tun, zu sagen, das trifft auf mich nicht alles zu. Okay, hier gibt es, na, so 2, 3 Punkte gibt es vielleicht schon. Da bin ich auch nicht so ganz clean. Aber ist jetzt nicht alles mein Thema. Aber dass das alles vorkommt, ja. Letztlich gehöre ich aber doch irgendwie in diesen Kontext rein, auch wenn nicht alles auf mich zutrifft. Ich lese euch ein paar Verse, die direkt danach kommen in Römer 2. Und da urteilt Paulus tatsächlich, er fasst zusammen, Aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, also die anderen für das große Übel, dann verurteilst du dich selbst damit auch, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Und wir wissen, dass Gott jeden, der so handelt, gerecht richten wird. Meinst du, Gott wird andere richten und verurteilen, wenn sie so handeln und dich, wenn du dasselbe tust, ungestraft lassen? Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Frage: Hast du den Wunsch, Gott zu gehorchen? Hast du den Wunsch, Gott zu gehorchen? Wir gehen zurück in den Philipperbrief. Gott bewirkt den Wunsch. Du musst den Wunsch noch nicht mal selber schaffen. Gott bewirkt den Wunsch. Gott bewirkt diesen Wunsch. Dazu hat er sich offensichtlich entschieden, dass Gott das wirkt. Und er gibt die Kraft dazu, das auch zu tun, ihm gefallen zu wollen, das Gute zu tun. Was ist denn dann in dem Gebet eigentlich noch mein Beitrag? Mein Beitrag ist, dass ich ihm das gestatte. Weißt du, wenn bei dir an der Tür jemand klingelt und er möchte rein, du entscheidest doch, lässt du den Menschen rein? Gestattest du ihm das? Egal, was der Mensch mitbringt, welches Anliegen ihn reinführt oder zu dir führt, du wirst es erst erfahren, wenn du ihm das gestattest, zu dir reinzukommen und mit dir zu reden. Dann erst wird das alles auch passieren und dann erst wird sein Anliegen auch für dich zur Realität werden können. Du musst die Tür öffnen und ihn reinlassen. Gestatte ihn das. Wir haben eben gesungen, Christus, durch Christus in mir. Darum geht's. Er hat sich selber dazu verpflichtet, in uns auch diesen Willen zu schaffen, ihm gehorchen zu wollen. Gestattest du ihm das? Das ist die Frage. Gott will freiwillig. Und wenn du sagst, nein, Tür bleibt zu, dann respektiert er das. Ein Ja, ich mache die Tür auf und lass ihn rein, ist ihm lieber. Aber er wird dich nicht übergehen. Und damit sage ich ganz bewusst, willkommen in deinem Herzen. Willkommen in deinem Herzen. Ich mag dir ein paar Fragen stellen. Kannst du noch zugeben, ein verirrter Mensch zu sein? Eigentlich auch ganz schön verdorben? Ja, vieles mag passen, gerade auch gesellschaftlich. Für verdorben, die wörtliche Bedeutung heißt verdreht, finde ich total spannend. Kannst du noch zugeben, überfordert zu sein, verloren zu sein in einer dunklen Welt? Kannst du das noch zugeben? Oder hast du so viele Pläne und Aufgaben und Vorhaben in deinem Leben, dass du das damit halt wegdrückst und eben nicht mehr zulässt? Kannst du es zugeben, letztlich sogar ein Teil dieser dunklen Welt, selber ein Teil dieser dunklen Welt zu sein? Noch ein paar Fragen. Kannst du deinem Sehnen Raum geben nach Liebe? Sehr bewusst nach Gottes Liebe. Kannst du dem Sehnen Raum geben, Achtung und Ehrfurcht zu haben, vielleicht auch zu erleben? Dem Sehnen Raum geben, dem Wunsch, ihm gehorchen zu wollen. Kannst du dem Raum geben? Kannst du dem Raum geben, Kraft und Freude zu erleben, die von Gott kommen, die du nicht aufbringen musst, weil du noch einfach ein paar Liegestütze mehr trainierst und dann klappt das schon? Kannst du dem Sehnen Raum geben in deinem Herzen, ein vorbildliches Leben in einem hellen Licht zu führen, damit selber sogar helles Licht für andere zu sein, die deinen Weg zu Gott in den Himmel noch nicht kennen? Kannst du dem Sehnen Raum geben nach dem Wort des Lebens in Jesus Christus und letztlich nach grenzenlos empfundenem Glück glücklich darüber sein, die letzte Zeile, der letzte Vers? Kannst du solchen Dingen Raum geben in deinem Herzen? Der Himmel ist nur ein einziges Gebet weit entfernt. Und dazu mag ich dich jetzt einladen. Dem Sehnen, das Gott in dein Herz gestreut hat, Raum zu geben, dass Gott es ganz in dir schaffen kann, mit ihm zu leben, den Weg in den Himmel anzutreten, den Weg wirklich zu gehen oder zu fahren. Und die Liebe deines Schöpfers wirklich durchdringend zu erleben. Dazu mag ich dich einladen. Gott liebt dich. Auch wenn du vielleicht gelegentlich denkst und möglicherweise auch schon die Erfahrung gemacht hast, ja, wenn ich bete, ist das wie wenn so eine Decke da ist, so ein Dach oder halt so ein Balken da über mir querläuft und kommt eh nicht durch. Weil die Welt ist halt so dunkel. Und ich genüge auch nicht. Ich habe viele Fehler in meinem Leben, die ich am liebsten gar nicht aufgedeckt haben möchte. Ich habe schon viel Schlimmes gemacht, wovon ich nicht möchte, dass da irgendjemand da reinguckt, selbst Gott nicht. Und weißt du, so ein Balken trennt schon mal. Und dafür steht das Kreuz auch in zwei Dimensionen. Dieser waagrechte Balken als Trennung, als symbolische Trennung zu Gott, der quasi darüber im Himmel ist. Der Weg zum Himmel. Aber der senkrechte Balken des Kreuzes ist auch da. Jesus hat diese Barriere durchbrochen. Und damit ist letztlich der Weg frei in den Himmel. Da ist keine Blockade mehr, außer ich lasse die Tür zu und sage, nein, Gott, du kommst hier nicht rein. Jesus überwindet die Trennung. Und dann ist die Frage aller Fragen, wie reagierst du darauf? Sagst du ja? Öffnest du die Tür deines Lebens, deines Herzens? Dann fährst du geradewegs in den Himmel, wenn Jesus reinkommt. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten und du darfst in deinem Herzen mitbeten und du darfst auch gerne ein klares Ja und Amen am Ende dazu sagen. Und im Gedanken, Gott ist eine Respektsperson, bitte ich euch aufzustehen, weil wir das auch machen, wenn uns Respektspersonen begegnen, wenn ich mir vorstelle, der Bundeskanzler oder der Bundespräsident kommt jetzt hier rein, da stehe ich auf, bleibe ich nicht auf meinem Hocker sitzen. Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist, du bist da. Wir haben in diesem Gottesdienst schon über dich gesungen, von dir gehört. Und wir wissen, dass du da bist. Und wir möchten auf das reagieren, was du selber geschaffen hast, dass wir unser Leben, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken, dass wir dir gehorchen voller Achtung und Ehrfurcht. Du bist Gott. Das erkennen wir an, das erkenne ich an. Und da war und ist so viel in meinem Leben, was mich von dir trennt. das lege ich dir hin und bitte dich, dass du das vergibst. Und ich danke dir, dass du das vergibst in Jesus, in diesem Kreuz. Danke, Jesus, dass du mit deinem Tod am Kreuz diese Trennung zu Gott, zum Vater überwunden hast. Und ich das als Geschenk annehmen darf, als meinen Freifahrtschein in den Himmel. Und ich möchte jetzt Ja sagen. Ich sage jetzt Ja, dieses Geschenk anzunehmen, diesen Freifahrtschein in Anspruch zu nehmen für mich und mein Leben. Und jetzt lasse ich dir einfach ein paar Augenblicke Zeit, dass du vielleicht noch, wenn du das eine oder andere echt üble auf dem Herzen hast, dass du das in deinem Herzen, in der Stille Gott selber sagst. Da ist noch Folgendes, was mich bedrückt. Danke Gott, dass du diese Schuld wegnimmst. Und danke, dass du eine heile Beziehung zwischen dir und mir schaffst und dass ich jetzt in einer heilen Beziehung mit dir in deinem himmlischen Reich im Himmel leben kann. Schon jetzt hier in diesem Leben auf der Erde. Und danke, dass ich jetzt ein neues Leben starten darf, in dem ich anfangen darf, ein Leben zu führen, das dir Freude macht. Viele Dinge lernen darf, die anders einfach viel besser sind, die dir Freude machen, die auch anderen Menschen einfach wohltun und mehr Freude machen und auch mich viel, viel glücklicher machen werden. Danke dafür. Amen. Wer von euch jetzt bei diesem Gebet bewusst mitgesprochen hat und ein Ja gesagt hat. Vielleicht erstmals, vielleicht aber auch so alte Christenhasen, die gemerkt haben, hey, ich habe mein Leben mittlerweile doch ziemlich abseits des Weges zum Himmel gelebt. Dann kommst du bitte gleich nach dem Gottesdienst zu Simon und mir nach vorne. Und wir erzählen dir ein paar Sätze, wie es jetzt für dich weitergehen kann.